Naja, andersrum.
Ich dachte gerade, was?
Warte, dann muss ich mir das wieder zudrehen. Willkommen bei Stichhaltig, der Piercing-Podcast vom Naked Steel. Mit
Tanja
und Enrico, Piercende mit Mikro in der Hand, die über alles reden, was unter die Haut geht. Von, mit und über Piercings.
Jetzt los.
Fangen wir einfach an, einen Schritt an darüber zu reden.
Wer wir sind.
Wer wir sind und was wir hier eigentlich machen.
Mhm.
Ja, möchtest du anfangen, Enrico?
Ach, das weiß ich noch nicht.
wer sind wir, steckt? Du, ich habe kein Problem zu erzählen. Ich bin so.
Ja, ich würde wahrscheinlich dir den Vortritt lassen, Ladies First. Das ist doch, alles andere macht doch einen schlechten Eindruck.
Findest du, ja, so ein bisschen. Oldschool, ne? Ja, gut. Ich bin Tanja, ich bin 33 Jahre alt, in Kassel geboren und aufgewachsen. Ich bin jetzt in meinem 12. Piercing-Jahr. Also wir haben ja jetzt so Frühling und im Herbst habe ich mein 12-jähriges Jubiläum. Ich habe nach dem Abitur studiert, in Soziologie einen Bachelor gemacht mit Philosophie zusammen und dann einen Master. Und damals war immer noch so mein Traum gewesen, dass ich irgendwie an der Uni arbeite. Aber mein Kindheits- und Jugendtraum ist eigentlich gewesen, dass ich Piercerin werden wollte. Und da bin ich dann während meines Studiums so reingerutscht. Ich glaube, das ist ein guter... Ach so, ja, ich pierce immer noch. Hab jetzt zwei Piercing-Studios, eins in Kassel und eins in Berlin. Und ich meine, da arbeiten wir ja auch zusammen und werfe ich den Ball zu dir rüber.
Ja. Ja, dann bin ich Enrico, der zweite Teil von unserem Podcast. Und bin Kind der 80er und bei mir war es nicht so, dass ich in der Jugend schon da gestanden habe und gesagt habe, so, ich will unbedingt piercen und so. Das war eher so ein Piercing und Tattoo war halt eine Erscheinung, die irgendwann anfing, etablierter zu werden, aber noch so underground war, dass selbst wenn du ja mit einem einfachen Augenbrauenpiercing rumgelaufen bist, schon der absolute Outlaw gewesen bist an der Schule.
Das ist aber wahrscheinlich damals in der DDR auch ein bisschen anders gewesen, oder?
Puh, also ja,
mit kannst 9. Du dich noch?
Nein,
ja,
nein,
aber
nein.
Kannst du, okay.
Also, die Wende war ja nun mal mit 9. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, wie davor das war. Und ich würde auch sagen, mit 9 gab es bei mir noch nicht die Intention, das will ich mal machen oder das interessiert mich. Ich wüsste auch nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt schon jemanden gesehen habe damit. Aber sobald mir das so ein bisschen aufgefallen ist, dass es dieses Thema Piercing gibt, so würde ich sagen, da war ich vielleicht so 13. Und ab da fand ich es interessant, aber niemals hätte ich gedacht, dass man damit Geld verdienen kann, sondern es sind eher so die gescheiterten Existenzen, die damit Geld versuchen zu verdienen. Und insofern, das hat noch ein paar Jahre gebraucht. Aber zurück zu mir.
Ich wollte gerade sagen, wer bist du gleich,
genau,
Enrico?
Also Kind der 80er Jahre, bin mehr schlecht als recht durch die Schulzeit gekommen, habe diverse Sachen versucht in meinem Leben und habe eine Ausbildung zum Friseur angefangen, habe eine Einzelhandelsausbildung angefangen und habe ziemlich schnell gemerkt, so dass ich mit Menschen ziemlich gut kann, mit Prüfungen ganz schlecht und bin über Umwege da eigentlich reingestolpert. Und ich pierce jetzt seit 2005, wir haben jetzt 25, also mein 20. Jahr, so im Juli müssten es dann 20 Jahre sein.
Herzlichen Glückwunsch.
Aber da bin ich auch nur rein, weil der Große sich angekündigt hat und ich dann letzten Endes gesagt habe, ey, ich muss so langsam mal aufhören, nach einem Job zu suchen, den ich machen kann. Das Einzige,
ich muss jetzt mal Geld verdienen. Ich bekomme ein Kind, ich werde Piercer.
Ja, genau. Alle so reagiert, so von wegen, ja, und warum machst du denn nicht was Vernünftiges?
Mach doch deine Ausbildung bei Hornbach endlich zu Ende.
Ja, und ich habe dann aber gemerkt, so das Einzige, was mich wirklich über Jahre begleitet und vor allen Dingen auch interessiert hat, ist halt das Thema Piercing, Tätowierung, obwohl ich bei Tätowierung nie so richtig tief drin gesteckt habe und mich das Tätowieren an sich handwerklich am wenigsten interessiert hat. Ja, und dann habe ich gedacht, das Einzige, was mich wirklich lange interessiert und bei Laune hält, ist halt das Piercen. Und dann habe ich versucht, alles möglich zu machen, um dort irgendwie reinzukommen. Und vielleicht haben wir ja irgendwann die Möglichkeit, auch mal drüber zu reden, wie man so wird und wie man Piercer wird und wie so ein guter Weg ist. Aber für heute...
Ja, halt schreibt es in die Kommentare, wenn euch das selbst interessiert. Ja, genau.
Hey, wenn euch das interessiert, gerne.
Und vergiss nicht, den Abonnieren-Button zu drücken.
Aber grundsätzlich muss man sagen, hat es viele Jahre gebraucht, so bis es dahin geführt hat, wo wir ja auch heute mit den Studios stehen. Aber ja, ich habe halt angefangen bei Trendline und habe dort gearbeitet und nicht wenig gearbeitet. Und viele Piercings gestochen und habe dort aber auch ganz schnell gemerkt, so was ich anders machen würde. Vieles, was ich so nicht umsetzen würde, wenn es denn dann mein Studio wäre, wie jeder ja dann auch irgendwann denkt, so ich habe 2 Jahre gepierst, ich kann alles so, ich mache mich selbstständig. Habe ich das dann ja auch ziemlich schnell gemacht. So. Und dann mit einem Tätowierer zusammen in Mainz ein Studio aufgemacht und war aber schon ziemlich verbändet mit dem alten Chef vom Naked Steel. Und wir waren gut im Kontakt, haben viel miteinander gequatscht. Und irgendwann hat sich so ergeben, dass wir in einem Kontakt gewesen sind, wo er meinte, du, ey, bei mir läuft es immer besser. Ich glaube, ich brauche so langsam mal jemanden. Und da war ich aber schon so sehr verwandelt in meinen Umzugsplänen für mein eigenes Studio in einer anderen Stadt und hatte eigentlich schon die Koffer gepackt. Und somit musste das nochmal so 2 Jahre warten, bis wir dann wirklich zusammengekommen sind, ich und Dirk. Ja, und dann haben wir uns irgendwann kennengelernt, so nachdem ich schon ein paar Jahre bei Dirk gearbeitet habe, über Fortbildung. Und Punkt.
Hallo, ich bin Enrico, Kind der 80er und Piercer. Ja, wir wollten auf jeden Fall darüber reden, wie wir überhaupt darauf gekommen sind, dass wir einen Podcast machen wollen. Mhm. Ne? Ich meine, ich glaube, die erste Berührung, die wir so gemeinsam mit so einer Podcast-Situation gehabt haben, als uns...
Die Was-Macht-Leute.
Ne? Die Was-Macht-Jungs, Luvano Media mittlerweile, genau. Ne, obwohl sie das Was-Macht auch noch machen, wo die einfach darüber reden... Was machen unterschiedliche Berufsgruppen eigentlich, um Jugendlichen irgendwie Ausblicke zu geben?
Eine Perspektive zu geben oder genau, so eine Inspiration, ja.
Was wär interessant. Und dann hatten die uns angesprochen im Lockdown. Ich glaube, es war in 2021 oder hätte so, ne?
Ja.
Wir hatten jetzt noch mal überlegt, was welches Jahr war. Und da haben die gefragt, ey, habt ihr Bock, unser... Die haben jetzt neulich gesagt, es war der erste Podcast mit uns, aber ich glaube, es war der zweite. Aber es ist ja auch völlig egal, da waren wir dann ganz am Anfang gewesen. Und haben dann schon gemerkt, dass das irgendwie Spaß macht und hatten auch ganz gutes Feedback bekommen.
Ja, es war, also für uns war das ja auch eine Situation, in der wir gemerkt haben, so, das gibt uns was so und wir haben da auch Bock drauf, aber einfach keine Zeit dafür.
Ja, war ja aber auch noch voll weit weg von diesem, genau. Hey, ne, das. Und ich meine, man muss ja auch sagen, zu dem Zeitpunkt gab es auch echt nicht viele Leute, die sagen, ja, ich mache einen eigenen Podcast, ne? Mhm. Jetzt gibt es ja immer wieder. Das ist halt einfach ein interessanteres Medium gewesen, als es noch vor ein paar Jahren gewesen ist. Ich hatte dann...
Oder für uns oder, einfach noch nicht so greifbar.
Naja, aber es gibt jetzt schon mehr Podcasts als vor 5 Jahren, würde ich behaupten. Ne? Oder in keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie lange die ganzen Leute ihre Podcasts machen. Müssen wir schauen. Nee, und dann, ich hatte ja dann nochmal irgendwie 2 Podcasts gemacht, einfach einmal mit der Franzi Berle.
Ja.
Das war auch im Lockdown gewesen. Ich glaube, das war nach dem Was macht Podcast, wo es darum ging, wie es als Unternehmen irgendwie in der Corona-Krise ist. Und da hatten wir uns nicht mal für getroffen. Da weiß ich noch, da kam mit dem Kurier kam noch das Mikrofon zu mir gefahren. Und wir haben das dann online gemacht und haben den Ton dann getrennt voneinander aufgenommen. Und dann war ich ja noch einmal bei Jam FM in dem Radiosender gewesen. Das war, glaube ich, so ein Jahr später. Tee trinken mit Strobel.
Genau.
Und da ging es dann ja tatsächlich auch so um alle möglichen Sachen irgendwie aus dem Piercing-Bereich. Und dann hat es ja eigentlich irgendwie ad acta gelegen, ne? Also da hatten wir nie drüber nachgedacht, wäre das irgendwie ein
das war Medium. Ja auch eine Lockdown-Zeit. Wir waren alle mit allem beschäftigt so und also ja, auf gar keinen Fall war es so weit, dass wir gesagt haben, so das ist was, wo wir sagen, da fing unsere Planung an, sondern das waren so die ersten Berührungspunkte.
Ja, und dann kam jetzt letztes Jahr wieder die Was-macht-Jungs auf uns zu. Und
wir haben eine neue Idee.
Wir haben mal gemeldet, dass sie irgendwie eine neue Idee hatten. Und da ging es halt einfach darum, dass wir irgendwie 30 Reels drehen und die in 30 Tagen irgendwie raushauen. Und eine Sequenzidee, die wir auch umgesetzt haben, war halt einfach, wir tun so, als hätten wir einen Podcast. Also wir haben eine Szenerie, wie wir jetzt eine Szenerie haben. Und labern einfach über bestimmte Themen, damit irgendwie nicht jedes Video gleich aussieht. Und da hast du dann ja gesagt, so, boah, das macht mir richtig viel Spaß, weil du gesagt hast, oh, in die Kamera reden, da habe ich irgendwie nicht so Bock drauf, ja, genau. Ne? Aber so diese Szenerie miteinander zu reden, das hat, und dann haben die auch gesagt, ja, ey, macht einen Podcast. Und
ich die waren total begeistert, ich war total begeistert, dann ja. Sind die Videos rausgegangen. Und ein paar Leute waren total begeistert und haben gesagt, ey, wo ist euer Podcast und was ist? Und du warst eigentlich diejenige, die da gesessen und haben gesagt, oh nee, nicht noch irgendwas. So.
Naja, und die Jungs hatten ja auch gemeint, macht doch einen Podcast. Und da habe ich gesagt, ihr wisst doch selber, wie viel Arbeit das ist, einen Podcast zu machen.
Ja.
Und dann haben die gesagt, ja, und? Aber es wäre trotzdem voll geil, wenn ihr einen Podcast machen würdet. Naja, und dann hat es Laura mitbekommen bei uns im Studio. Und die kam dann irgendwann mal an und meinte so, ey, hier, das mit dem Podcast und so, ne? Das, also, mein Partner ist Sound Engineer Student, der hat voll Bock, das mit euch zu machen. Und ich war so, okay, alles klar.
Die Ausrede hast du jetzt auch nie
mehr. Wenn man den ganzen technischen Aspekt davon abgibt und im Endeffekt nur in Anführungsstrichen sich drum kümmert, das so irgendwie aufzunehmen und das dann noch zu bewerben, dann könnte ich mir das vorstellen.
Mhm.
So, und dann hatten wir ja dann noch die Leute, die dann irgendwie unter den Videos gesagt haben, so, ey. Und wir haben gesagt, ah, es ist irgendwie zu viel Aufwand. Und die dann so, ey, wie könnte man euch unterstützen? Naja, und dann kam uns ja irgendwann auch auf, dass es, ja, es gibt halt irgendwie keinen deutschen Piercing-Podcast. Also ja. Falls wir den irgendwie übersehen haben, dann, sorry, schreibt uns in die Kommentare, wenn es einen deutschen Piercing-Podcast gibt. Nee, aber es gibt ein paar amerikanische Podcasts irgendwie von Ryan Ouellette oder
genau,
so, ne?
Der Piercing Wizard.
Genau, ich glaube, da hatte ich noch 2, 3 andere gefunden. Shame on me, dass ich mir die jetzt irgendwie nicht notiert habe. Aber ja, genau. Und dann haben wir gesagt, gut, dann haben wir uns zum Brainstorm zusammengesetzt. Ja, und jetzt sitzen wir hier und machen unseren ersten Podcast. Mhm. So schnell ging es dann. Ja. Doch, irgendwie.
Ja, man muss ja auch immer sagen, so, dass das alles ganz spannend und neu für uns ist natürlich und wir natürlich aber auch immer noch den administrativen Aufwand haben, zu gucken, so wie kriegen wir uns zusammen an einen Tisch und finden dann auch noch die Zeit, das zu machen, da wir ja auch noch zwischen 2 Städten hin und her reisen und ja auch noch mit Kindern leben.
Naja, aber das war ja der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt wo wir anders pendeln, gäbe es die ja. Möglichkeit. Vorher, wo wir uns immer nur von Samstagabend bis Dienstagmittag morgen gesehen haben, hätte man halt immer in die private Zeit irgendwie dieses Projekt reinstecken ja. Müssen. Also es gab dann mehrere Gründe, warum man dann gesagt hat, okay, alles klar, das könnte man sich vorstellen. Und apropos vorstellen, wir wollten jetzt eigentlich den ersten Podcast irgendwie ein bisschen dazu nutzen, zu sagen, wer sind wir eigentlich und was ist irgendwie unser Background, wie sind wir zum Piercen gekommen und dann schauen wir, was wir in den nächsten Folgen machen.
Ja,
Lust ab und zu mal vielleicht auch wen einzuladen, Leute aus dem Team vorzustellen, unterschiedliche Themen. Sind dann natürlich auch offen irgendwie, was die Leute hören wollen.
Ey, ne? Und wo wir schon bei den Kommentarspalten gewesen sind, wenn irgendjemand Ideen hat so und aus der Szene ist, so würde es uns natürlich auch wahnsinnig freuen, so da Input zu bekommen. So, da hätte ich Bock drüber zu reden, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd oder. Also insofern, wir sind da völlig offen, wir haben da keinen wirklichen Fahrplan, schon gar nicht für das nächste halbe Jahr, sondern wir wollen so ein bisschen was aus der Szene, für die Szene, mit der Szene und natürlich aber auch für alle, die Podcasts lieben, was hinstellen, was sich mit dem Thema Piercing beschäftigt. Piercing-Historie, wie pflege ich Piercing, Piercing-Mythen, ja, alles, also vieles ist denkbar und ich glaube, wir haben ein schönes Potpourri an Ideen zwar, die alle aber noch nur erstmal als Thema da liegen. Und insofern schauen wir, was kommt, oder?
Auf jeden Fall. Du hast ja jetzt eigentlich deine ersten Berührungspunkte mit Piercings, hast du ja schon abgehandelt. Würdest du sagen, da ist noch irgendwas dabei, wo du sagst, ah, verdammt, das habe ich jetzt irgendwie vergessen. Das wäre eigentlich noch wichtig, um zu sagen,
wer wir sind, wer ich bin?
Nee, wie du da gelandet bist, wo du jetzt gelandet bist, ne? Also dieses was waren die Berührungspunkte mit Piercing gewesen? Oder bist du der Meinung, dass das deine Geschichte da jetzt oder deine Startgeschichte da jetzt ganz gut?
Ja, also mein Start war halt, wie gesagt, ich habe Geld in die Hand genommen, bin zu Trend reingegangen und habe gesagt, so, ich würde gerne, nachdem ich überall woanders angeklopft habe und auch bereit war, umzuziehen, war das so eine Möglichkeit, einen Fuß in die Tür, wie man immer so schön sagt, zu bekommen und damit so ein bisschen die Grundfeste zu haben, damit ich wenigstens nach einer Zeit sagen kann, hier, ich kann jemandem anders zeigen, ich habe schon mal als piercende Person gearbeitet.
Hast du da ein Zertifikat bekommen?
Ja, natürlich. Okay. Natürlich so ein betriebsinternes Zertifikat, wo draufsteht, wie viele tausend Piercings du gemacht hast in einem Jahr. Und herzlichen Glückwunsch, du hast deine Ausbildung zum Piercer erfolgreich absolviert.
Obwohl Ausbildung ja dann auch immer sozusagen...
Wir wissen beide, was das bedeutet.
Schwieriges Wort für die, die es halt nicht wissen. Piercerin ist halt einfach, es ist kein geschützter Beruf. Es gibt
kein anerkannter Beruf.
Es gibt keine Ausbildung dafür. Also klar kannst du mittlerweile dein Unternehmen anmelden auf Tattoo Piercing Kosmetik, Haare, Schmuck, ja. Was weiß ich nicht was. Aber es ist halt nicht so, dass du halt einfach durch eine Ausbildung durchgehen kannst.
Ja, genau.
Wie jetzt zum Beispiel im Friseurhandwerk. Genau. Oder ich habe jetzt neulich erst geguckt, mit welchen Branchen man im Endeffekt die Piercing-Branche irgendwie gut vergleichen könnte. Mhm. Und war dann auch auf so ein, naja, irgendwie sind wir was zwischen Verkauf und Kosmetik, aber da zu wenig Medizin. Mhm. Ne? Und dann irgendwie Podologie, medizinische fachangestellte Personen, obwohl man da dann wieder sagen muss, die sind natürlich viel, viel medizinischer als wir. Ne?
Auf jeden Fall.
Und da dann überhaupt rauszufinden, was ist in diesem ganzen Ding Piercing halt überhaupt. Ne? Ja, deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig, auch wenn, klar, du hast das jetzt irgendwie schon so mit so Gänsefüßchen gesagt, aber wenn Leute sagen, ja, ich habe das, ne, wir sagen ja auch immer, unsere Personen in Ausbildung, Sternchen, die lernen das Piercing gerade, aber es gibt ja auch intern in der Szene irgendwie jetzt nicht so Leitfaden, wo man sagt, und da ist es ja auch dieses Ding, dass es Leute gibt, die sagen, ey, kannst du einen Wochenendkurs lernen? Da gibt es Leute, die sagen, ja, einen Monat und was weiß ich nicht was. Ich meine, unsere Personen in Ausbildung, Gänsefüßchen Ausbildung, ich meine, die eine Person ist jetzt nach 3 Jahren irgendwie fast komplett durch.
Hatte aber auch schon Vorerfahrung.
Deswegen ist eigentlich eher Nachbildung. Und naja, unsere andere Lernperson hatte ja aber auch schon Erfahrungen gehabt. Ne? Da sind wir jetzt ungefähr so bei knapp 4,5 Jahren, etwas mehr als 4,5 Jahren. Aber da haben wir auch den ganzen Scheiß mitgenommen mit Corona und was weiß ich nicht was. Und ja. Ja, meine ersten Berührungspunkte mit Piercing. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich da bin ich noch in die Grundschule gegangen. Da ist eine Nachbarin bei uns eingezogen, Sandra. Und das war die erste Person, die ich gesehen hatte, die Piercings im Gesicht hat. Mhm. War auch die erste Person, die ich kennengelernt habe, die nicht heterosexuell war, sondern die ist nämlich mit ihrer Partnerin in unser Haus eingezogen. Und ich war, glaube ich, ich glaube so 8 oder 9 Jahre alt und ich war so, oh mein Gott. Und die hatte ein Zungenpiercing und die hatte so ein typisches 90er Jahre Labrett, ne, das irgendwie nicht unter der Lippe saß, sondern halt einfach ein bisschen tiefer war. Und ich war dann so, okay, wann kann ich das auch haben? Mhm. Meine Eltern waren so, ja, wenn du 16 bist. Und ich war so, was? Mein ganzes Leben nochmal, bis ich das in die Zunge bekommen kann? Das waren so meine ersten Berührungspunkte gewesen. Ich hatte zu dem Alter, hatte ich schon Ohrlöcher gehabt. Ich hatte auch relativ früh dann schon 2. Ohrlöcher gehabt. Natürlich irgendwie, keine Ahnung, die ersten waren bei Karstadt oder so.
Naja, mit der Pistole.
Ja, voll. Mit 3 oder so. Ja, ja. Ne? Aber ich wollte es halt auch hart. Ne? Mein Vater hat dann irgendwann gesagt, ich mit unserer Nachbarin waren wir auf dem Hof spielen und mein Papa kam dann an und hat gesagt, komm Tanja, willst du noch Ohrringe haben? Und ich so, ja Mann! Und dann sind wir losgefahren und ich habe dann irgendwie eine rechts, eine links, 3, 2, 1, Pitch und ich war gehookt mit 3. Und dann in der Grundschule, dann habe ich irgendwann meine 2. Ohrlöcher bekommen und dann weiß ich auch noch, dass bevor ich dann in die weiterführende Schule gegangen bin, das ist bei uns in Hessen, da hast du bis zur 4. Klasse und dann kommst du im Endeffekt Gymnasium, Realschule, Hauptschule, was auch immer oder so ein gemischter Zweig. Ja. Und ich weiß noch, als ich dann, ich glaube in der 4. Klasse habe ich dann mein 3. Ohrloch bekommen, was ein Knorpelpiercing war und auch echt Probleme gemacht hat. Natürlich auch noch mit der Pistole geschossen. Und dann wollte ich ein viertes Ohrloch haben. Und dann haben die aber gesagt, nee, das machen die nicht, weil da ist dann schon Knorpel.
Da war es zu eindeutig da Knorpel.
Ja, aber das haben wir ja immer noch mit dritten Ohrlöchern. Ne? Das ist ja irgendwie...
Ja.
Und ich weiß noch, dass meine Klassenlehrerin dann damals gesagt hat, so Tanja, jetzt ist aber gut, ne? Und zwar halt nicht gut. Es war überhaupt nicht gut. Da bin ich auf die weiterführende Schule gekommen mit 10 Jahren. Und weil dann das nächste ein Knorpelpiercing war, haben meine Eltern am Tag der Einschulung aufs Gymnasium mich mitgenommen und gesagt, ja, wir laufen in die Stadt. Und auch da habe ich noch keine Orientierung gehabt. Da sind wir dann nämlich in die falsche Richtung gelaufen, um in die Stadt zu laufen.
Ja.
Und da sind wir in das Studio gegangen.
Ist das nicht das Studio, was...
Genau, Detlef Art Piercing, ja. Was jetzt ein Naked Steel ist.
Ja.
Und da habe ich mein erstes Knorpelpiercing mit einer Nadel gestochen bekommen. Und da war ich das allererste Mal in einem Piercing-Studio gewesen. Und dann habe ich da dann noch so ein paar andere Piercing-Erfahrungen gemacht. Ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, ich glaube mit 12 oder so Nasenflügel-Piercing bekommen. War die erste aus der Klasse gewesen. Ich war mega cool gewesen. Ich weiß noch, es war kurz vor der Klassenfahrt. Das würde ich mittlerweile Leuten auch ausreden, sich vor der Klassenfahrt piercen zu lassen.
Was?
Und auch mit der Pistole geschossen, dieses Nasenflügel-Piercing. Mhm. Das heißt, es hat auch innen dann irgendwie kein Stoppen. Also es war einfach nur reingesteckt. Und auf der Klassenfahrt ist mir das dann beim Gesicht waschen schon zweimal rausgefallen und ich habe die Oberkrise gekriegt. Ja, und dann wollte ich irgendein neues Piercing haben und er hat dann gesagt, das macht er dann nicht wegen Nerven. Das war ein Septum-Piercing gewesen. Das hat er bis zuletzt nicht gestochen, weil da ja Nerven lang gehen.
Und bis zuletzt aber auch die Nasenflügel mit der Pistole
gemacht. Bis zuletzt, genau, ja. Die Nasenflügel mit der Pistole gemacht. Und dann bin ich in ein anderes Piercing-Studio gegangen, wo da gab es dann irgendwie kein Halten mehr. Da habe ich dann, keine Ahnung, mir zig Piercings stechen lassen. Und dann habe ich auch angefangen, mich selber zu piercen. Und dann fingen auch andere Leute an zu sagen, hey, da kannst du mir nicht ein Piercing machen.
Mhm.
Und ich habe es immer noch manchmal, dass dann Leute im Studio aus der Zeit, wo ich irgendwie noch zur Schule gegangen bin, sagen, hey, weißt du noch, wie du mir damals ein Bauchnabel-Piercing auf der Toilette gestochen hast? Ja. Und ich so, das kannst du niemandem mehr erzählen. So, ey, ich will irgendwie professionelles Piercing-Studio nicht mit der Pistole machen. Hier Hygiene, sterile Handschuhe und was weiß ich nicht was.
Aber dazwischen liegen ja nun auch ein paar Jahre.
Ja, ja, klar. Aber das war halt irgendwie so zu meiner Punkerzeit irgendwie gewesen. Und da gab es ja dann wirklich gar keinen Halten mehr. Ne? Da haben wir uns ja dann irgendwie Kanülen irgendwie in der Apotheke gekauft und was weiß ich nicht was. Zu was für Situationen wir uns Piercings gestochen haben. Und mein damaliger Freund hatte auch irgendwie die komplette Augenbraue voll mit Piercings. Da waren so lange Babels eigentlich für Zungenpiercings drin, die dann irgendwie wie so ein Gitter vorm Auge gehangen haben und auch mega viele Lippenpiercings und was weiß ich nicht was. Ja, und dann, keine Ahnung, habe ich irgendwann, weiß ich nicht, 60 Piercings gehabt, bevor ich volljährig gewesen bin. Und das war so mein Weg rein. Und mein Piercer damals, dem habe ich schon gesagt, so, ey, mein Traum ist halt wirklich auch irgendwie Piercerin zu werden. Und der hat damals gesagt, Tanja, davon kannst du nicht leben. Mhm. Und das war so der Satz, der hing mir so fest. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich davon nicht leben kann, dann funktioniert das ja auch nicht. Ne? Was soll ich denn irgendwie? Ich war damals, selbst als ich Punkerin war, immer noch, nee, ich will schon irgendwie meine Schule machen und ich will dann schon auch irgendwann meine Ausbildung machen oder studieren. Ich will mein eigenes Geld verdienen. Ich will halt irgendwie nicht arbeiten. Arbeit ist scheiße. APPD war irgendwie nie so mein Ding gewesen.
Naja, aber das ist ja, also ich meine, du bist 92 geboren.
Mhm.
Ich bin 80.
Korrekt.
Ja, ich bin 80 geboren. Ne? Als ich damals angefangen habe, in Piercing-Studios zu laufen und mich habe piercen lassen, dann ist es zu 90% irgendein tätowierende Person gewesen, so, die sich eher gestört gefühlt hat, weil dann jemand reinkommt und sagt, ich will eigentlich nur ein Piercing. Dann ist die kurz aufgestanden, dann hat die dich gepierst. Dann hast du eher das Gefühl gehabt, so richtig wissen die auch nicht, was die machen. Ich habe mehr Piercings nicht bekommen, obwohl ich die Nadel schon im Körper hatte, weil die Leute den Schmuck nicht reingekriegt haben. Ich bin mit blutenden Wunden und einem Zewa-Tuch in der Hand wieder aus dem Studio raus, habe letzten Endes dafür sogar Geld bezahlt, weil die Arbeit war ja erbracht und ich einfach klein vor dem großen Mensch-Tätowierer und weit davon entfernt für mein Recht einzustehen, sondern habe einfach kleinlaut bezahlt, bin gegangen und habe mir gedacht, so, aber es hat mich halt nicht davon abgehalten. Ich habe damals angefangen, Bücher zu führen, so die einzig und allein mit einer Silhouette eines Körpers eingezeichnet wurde. Welches Piercing, wann, wie, wohin? Vielleicht noch ein Tattoo dazu. Und
ich habe so angefangen, so abzuhaken, so Double Nostrils
ja.
noch und
ja, genau.
das noch und das noch. Ja,
ja, und das aber noch ganz oldschool mit Papier und Stift. Und nicht mit, ich kreuze heute mal an so und mache ein Reel draus und schicke das weiter und lade die anderen Leute ein, dass die ihre... Ja, also richtig, richtig schön oldschool, schönes Heft, Fotos eingeklebt, Zeitschriften durchgesucht, so von der Savage übers Tätowiermagazin in den Anfängen, überall, wo Tattoo und Piercing dran stand, so, das habe ich hochgestapelt, habe das durchgelesen, ausgeschnitten, so, und habe mir meinen Körperkatalog angelegt, so.
Ich hatte Yvonne von Blut und Eisen, hatte ich aus der Bildzeitung ausgeschnitten.
Die hing, glaube ich, auch bei vielen Leuten.
Die hing bei mir im Kinderzimmer, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, das, was so. Die da in der Unterlippe hat, das will ich auch, wie cool ist das denn?
Ja.
Ja, voll, ja, ja. Ja, und ich meine, irgendwann ist es halt auch mehr Mainstream geworden und man musste sich die Sachen nicht ausschneiden. Und das ist ja auch was, wovon wir mittlerweile profitieren. Ne? Wo man sagt, okay, alles klar, man hat halt irgendwie ein Studio mit 3 Räumen, was halt an 5 Tagen die Woche irgendwie für 6 Stunden mehr oder weniger ausgebucht ist. Mhm. Und das finde ich halt auch das, was es halt irgendwie bei uns auch mega spannend macht, dass es halt nicht... Also die Zeit kenne ich auch nicht mehr, nur wo man sagt, ey, ich habe irgendwie nur Punks im Laden oder ich habe nur die und die Leute im Laden. Überhaupt nichts gegen Punks, ne? Also ich meine, da komme ich auch her, ne? Aber dass man dann halt auch irgendwie sagt, man hat dann irgendwie, keine Ahnung, Claudia 55, die, weiß ich nicht, bei ihrer Nichte gesehen hat, ey, die hat hier oben so einen Stecker im Ohr. Ja. Und das, finde ich, macht den Job halt auch spannend, weil viel ja auch einfach sehr, sehr repetitiv ist und man dann halt einfach... Mit den unterschiedlichen Leuten irgendwie zusammenarbeitet. Ich hatte dann das Glück, dass ich in dem Tattoo-Studio, wo ich mich habe damals tätowieren lassen, wo ich gerade, ja, ich hatte schon studiert, ich habe damals irgendwie in einem Techno-Club gearbeitet am Wochenende, ein bisschen was an der Uni gemacht, also an Arbeit an der Uni, nicht nur studiert, weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich hatte so ein Tutorium oder so. Und da hat dann die Inhaberin, also Jenny vom Jenny Bees, hat gesagt, ja, was machst denn du eigentlich außer im Club arbeiten? Und ich war so, hallo, ich studiere? Habe ich natürlich nicht gesagt. Ich so, nee, also, ja, warum? Und sie so, ja, ich bräuchte jemanden für 2-mal in der Woche 4 Stunden. Und dann war ich halt irgendwie Shopgirl in einem Tattoo-Studio gewesen. Ich war so, oh mein Gott, das ist so unglaublich cool.
Ja.
Und der coole Job war gewesen, dass du die Kaffeemaschine sauber machen musstest, den Müll rausbringen, also was man halt im Shop, was man halt machen muss. Ne?
Ja, ja.
Und
immer
Tattoo-Beratungen gemacht, Termine eingetragen, ans Telefon gegangen, was weiß ich nicht, was... Das war halt wirklich, und ich war
Zur
ja da,
Arbeit halt, ne?
Ich war da 8 Stunden in der Woche, ich habe keine Bestellung gemacht, was weiß ich nicht was. Mhm. Aber da ist dann halt schon aufgefallen, dass halt einfach oft Leute da waren, die halt gerne gepierst werden wollten. Wir haben damals dann schon, glaube ich, den 3. Standort gehabt. Das Jenny Bees gab es damals in Kassel, in Göttingen und in Paderborn. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war, wo Paderborn dann gerade so aufgemacht hat. Und unser Piercer aus Kassel, der dann halt irgendwie viel nach Paderborn gefahren ist, und dann war halt bei uns niemand gewesen. Und ich habe dann Jenny, wenn wir abends telefoniert haben, ich habe dann gesagt so, ey, hier kommen halt immer wieder Leute und sagen, das ist halt irgendwie, war ja auch irgendwie mit, klar gab es Internet und so, ne, aber es war jetzt nicht so, dass man einen Buchungskalender hatte oder eine Präsenz, wo man dann gucken konnte, wann ist denn der Piercer da oder so. Und dann meinte sie, ja, es wäre voll cool, wenn es bei uns halt irgendwie jemand machen würde. Und dann habe ich gesagt, ey, ich will niemanden Fremdes haben. Genau, das hat sie noch gesagt. Am liebsten würde ich wen haben, den ich schon kenne. Und dann habe ich gesagt, was ist denn mit mir?
Hallo.
So, hallo. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe dich auch schon vorgeschlagen, aber wegen der Uni und so hast du ja keine Zeit. Ich so, ich bin scheinfrei, ich habe Zeit, ich habe Bock. Und dann bin ich in Urlaub gefahren und dann habe ich in 3 Wochen... das Piercen gelernt und dann war dann irgendwie so, in der letzten Woche war irgendwas und ich sollte es in 4 Wochen lernen und dann war in der letzten Woche was. Und dann meinte dann mein Ausbilder, mein Mentor, ja, Tanja, du, ich muss weg, aber du machst es gut, du packst es alleine. Und dann war dann halt irgendwie viel Learning by Doing gewesen. Und
wie es ja leider auch wirklich eher häufig der Fall ist, ne?
So. Ja, voll. Ne?
Dieses Wochenendkurs so. Ja, du bleibst stehen, dir wird nicht schwindelig an der Nadel. Herzlichen Glückwunsch. Dann gehe ich mal weg und guck mal, wie das hinkriegst.
Ja, aber es ist halt auch irgendwie dieses, wenn es ja auch keine Unterlagen gibt. Also ich meine, wie oft gibt es irgendeine Diskussion in der Szene, wo dann 5 Piercer in 8 verschiedene Meinungen haben und man sagt so, ja, nee, das Material ist besser als das Material und der Winkel wäre besser als der Winkel. Mhm. Man kann jeden Bauchnabel piercen, man kann nicht jeden Bauchnabel piercen und so weiter und so fort. Ne? Wenn es halt irgendwie dann
parallel keine, zum Boden.
Ey, war ich damals der Meinung gewesen, ne? Du lachst, ne? Aber ich war wirklich der Meinung gewesen, so Nasenflügelpiercing, ich habe das halt parallel zum Boden gestochen. Und dann weiß ich noch, als ich auf meiner ersten Fortbildung, auf meiner zweiten Fortbildung auf der BMX in Essen gewesen bin, da wo wir uns dann auch das erste Mal gesehen haben. Und ich weiß noch, dass Jane, die ja damals auch schon im VPP gewesen ist, mir dann von deren Knorpelklasse erzählt haben, ob ich Bock habe zu kommen. Und ich war so, also ich pierce seit 4 Jahren. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie in eine Basic-Klasse gehen muss. Ich weiß nicht, was da mit meinem Stolz passiert ist. Ich bin dann trotzdem hingegangen und ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Weil da ging es dann um Winkel und es ging um gewindelosen Schmuck. Und ich war so, Gewinde was? So wie gewindeloser Schmuck und wie, dann hat man irgendwie, man kann ein Labrett mit einer kleineren Platte bekommen und so. Und dann habe ich mich wirklich in Grund und Boden geschämt, so dass ich halt irgendwie so großmaulig gewesen bin. Und dann habe ich mir dann ganz viele Basic-Klassen angeguckt und bin da weggefahren und dachte mir, du weißt gar nichts. Du pierst seit 4 Jahren und du weißt nichts.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, dass der VPP, also der Verband Professioneller Piercer, irgendwie interessant ist. Und dann bin ich, es war im September gewesen, und dann bin ich auf den Stammtisch gefahren im November oder Dezember.
Es war kalt auf alle Fälle.
Es war kalt auf jeden Fall. Und dann bin ich von Kassel bis nach Stuttgart gefahren mit dem Zug. Ich glaube, es waren 4 Stunden hin und 4 Stunden zurück, um an diesem Meeting teilzunehmen, was irgendwie...
Das war, wo ich über schnittene Handschuhe geredet habe.
Genau,
hab, ne?
Ja, da wo ich zu spät war. Ja. Genau, ich habe mir die falsche Uhrzeit notiert.
Berlin-Stuttgart, das war auch eine gute Reise, ja.
Und dann habe ich deinen Vortrag über sterile Handschuhe nicht mitbekommen und hatte bei der BMX ja aber schon gelernt, dass gut wäre, mit sterilen Handschuhen zu arbeiten, und war dann aber auch so ehrlich, als er mich gefragt hat, dass ich gesagt habe, nee, ich arbeite nicht mit sterilen Handschuhen. Aber da war dann diese Gruppe ist so cool, ich will nicht mehr nur noch einfach irgendwie Piercerin sein, sondern ich will wirklich eine professionelle Piercerin sein. Und dann habe ich innerhalb von einem halben Jahr, eigentlich wollte ich erst meine Bachelorarbeit zu Ende schreiben, bevor ich mich beim VPP oder alles umstelle. Aber in einem halben Jahr habe ich dann irgendwie bei uns im Tattoo-Studio, wo ich die Piercing-Ecke hatte, dann alles umgestellt. Und dann irgendwie so, Jenny, wir brauchen eine Tür zum Steri-Raum. Und sie so, ja, dann hey, such doch mal was raus. Und dann hat ein Kumpel von mir das eingebaut. Und ich habe noch den Fußboden im Steri-Raum, den Betonboden verdichtet, wo mich am Ende dann alle ausgelacht haben, dass das ein bisschen übertrieben war. Ich so, was? Das ist ein offenporiger Boden. Das war nicht übertrieben gewesen. Und habe umgestellt von Außengewinde auf internes Gewinde. Hab dann irgendwie die erste High-Quality-Bestellung gemacht. Hatte riesen Glück gehabt, dass ich irgendwie unseren ganzen alten Kram an jemanden verkaufen konnte in einem Schwung. Und dann einen Anodizer bestellt und das erste Mal irgendwie vom Titan den Schmuck anodisiert und so, guck mal, der ist jetzt pink, und bin voll durchgedreht und keiner hat meine Freude teilen können, weil ich halt einfach, die anderen haben tätowiert oder haben Shop gemacht. Die waren dann irgendwann so, Tanja, wir wissen's jetzt so, ne?
Wir sind's ja auch alle nicht gewohnt, so dass nur die piercende Person auf einmal so ein Gewese macht und mehr Ahnung von dem Business Hygiene hat. Und,
ja, das war bei uns relativ früh so. Die haben mich dafür ganz schön gehasst, so, weil ich so cholerisch durch die Gegend gelaufen bin und so, nein, das können wir so nicht machen. Und dann haben wir, aber es ist voll süß, das hängen immer noch im Studio, ich war jetzt vor kurzem mal da gewesen, hängen so meine Anweisungen, wie man Spender aufbereitet und was weiß ich nicht was. Und es war manchmal so, ja, dieses Dokument hat Tanja damals noch erstellt. Und ich so, ja, genau. Ja, und dann habe ich es dann nach einem halben Jahr, habe ich meine Bewerbung weggeschickt. Und dann bin ich zum nächsten VPP-Stammtisch oder übernächsten dann nach Berlin gefahren. Ich weiß doch, mein Freund hatte Geburtstag und ich bin am nächsten Tag trotzdem nach Berlin. Wir haben abends alle gefeiert und ich glaube, der hat so sogar reingefeiert. Und ich habe dann gesagt so, das ist voll wichtig.
Ich würde sagen, du warst an seinem Geburtstag nicht da.
Ja, kann sein. Ja. So. Und dann bin ich dann irgendwie morgens bin ich dann nach Berlin gefahren und da haben mich Jane und Loraya noch in ihrem Zimmer aufgenommen, weil mir eine Freundin gesagt hat, oh, geht doch nicht. Und dann Hattet ihr euer internes Meeting gehabt und habt dann gesagt, ja, Tanja, komm dann und dann. Und dann habt ihr mich auf den Stuhl gesetzt und gesagt, hier, mit deiner Bewerbung, du bist dabei. Und ich war so, oh mein Gott. Ja, und dann war ich offiziell professionelle Piercerin. Und dann war ich im VPP gewesen und ich würde sagen, ab da hatten wir dann irgendwie ja auch mehr Kontakt miteinander.
Ja, du bist vor allen Dingen damit ja mehr auf die, also mehr auch in meinen Dunstkreis mit reingekommen, mehr als wir sehen uns mal auf einer Konferenz und ich sag dir mal Hallo und setz mich neben dich. Ne?
Ja, du warst ja da zu der Zeit, wo ich gerade in VPP reingekommen bin, bist du ja auch in einer nicht unbedingt einfachen Lebensphase gewesen. Ne? Da war ja gerade die Trennung von deiner Partnerin. Ich war noch in meiner Beziehung drin gewesen.
Ja, aber nee, obwohl das war wahrscheinlich eher dieses so, ich habe mich jetzt losgemacht, obwohl der Geburtstag ansteht. Ich glaube, da war noch gar nicht so abzusehen, wie gefestigt oder vielleicht auch andersrum, wie wackelig deine Beziehung gewesen ist.
Ja, der wusste auch einfach, wie wichtig mir das Piercen ist. Mhm. Und deswegen war das halt auch kein, ich stehe dir da irgendwie im Weg. Ne? Also der kannte das ja schon auch aus der Zeit davor, dass wenn ich, keine Ahnung, wir uns im Studio abends verabreden, der mich abholen wollte, dass es halt mal passieren konnte, dass der mich nicht mitnehmen konnte, weil ich gesagt habe, so, ey, ich habe hier vor 3 Stunden angefangen, Kugeln zu sortieren. Und dann habe ich den dann um 23:30 angerufen, völlig fertig, weil ich nicht mehr gerade ausgucken konnte und gesagt habe, so, ey, kannst du mich vielleicht abholen? Also das war der ja schon gewöhnt und der war ja auch interessiert daran gewesen, irgendwie, wie sich die Dinge verändern, hat mich da ja auch unterstützt und so. Von daher war das schon in Ordnung gewesen, dass ich da dann irgendwie auf dem Stammtisch gewesen bin. Und ich glaube, danach war dann ja noch die BMX gewesen. Mhm. Da bist du dann nicht gewesen.
Nee, da habe ich im Studio gearbeitet, weil André ist zur BMX gefahren.
Genau, und eigentlich war es ja noch das deine ehemalige Partnerin Geburtstag hatte und
stimmt,
da ja
eh alles auch in das Jahr
so ein bisschen wackelig gewesen ist und du dann eigentlich auf dem Geburtstag auch sein wolltest und ihr dann aber euch irgendwie, da gab es dann keinen Weg mehr zurück und ihr habt euch dann halt doch irgendwie getrennt.
Und dann kam unser VPP-Treffen mit, wir machen nicht nur einen Stammtisch, sondern wir machen ja einen VPP-Treffen und mieten uns ein Haus. Ich weiß nicht, es war irgendwo...
In Frankreich, genau. Das war ein Stammtisch in Saarbrücken gewesen.
Genau, und dann sind wir in Frankreich vorher gewesen und hatten dann am Anschluss den Stammtisch. Ich glaube, Samstag haben wir uns in dem Haus getroffen und am Sonntag war der Stammtisch geplant. Und da sind wir ja dann beide gewesen, ich getrennt.
Ich auch getrennt. Und
irgendwie war es ein schöner Abend und...
Ja, da fing dann irgendwie so der gemeinsame Weg an, der eigentlich kein gemeinsamer Weg werden sollte, weil unterschiedliche Städte und einfach unterschiedliche, sehr, sehr unterschiedliche Lebensumstände, die dann aber doch irgendwie zusammengekommen sind. Und dann stand bei mir im Raum, dass ich mich selbstständig mache und den Piercing-Bereich in dem Tattoo-Studio übernehme. Und
im Naked Steel war eigentlich Dirk schon längst fertig mit seinem Studio und wollte das unbedingt loswerden. Und wir waren... Eigentlich ich nicht. Ich wollte nicht nochmal eine Selbstständigkeit haben. Das war für mich ganz klar. Aber die Leute, mit denen ich zu dem Zeitpunkt gearbeitet habe, also André und Kathi, die waren ja dann beschäftigt, mit von Dirk das Studio zu übernehmen. Was aber irgendwann ins Stocken geraten ist. Und irgendwann hatten die sich ja dann auch dagegen entschieden.
Ja, und vorher bin ich ja noch entlassen worden.
Und du bist entlassen worden, ja.
Vorher bin ich ja irgendwie, waren schon voll in den Verhandlungen drin. Ich habe so Inventur gemacht und wir haben drüber geredet, was Jenny für das Studio haben will und was weiß ich nicht was und irgendwas. Ich kann es auch gar nicht mehr so genau rekonstruieren und wir haben auch, sind ja mittlerweile wirklich auch gut befreundet. Wir haben auch nie drüber geredet, was damals dann eigentlich genau gewesen ist. Aber
ich kann mich noch erinnern, dass Jenny dir irgendwie so einen Satz gesagt hat von wegen so, du findest dein Glück draußen in der Welt und mehr als bei mir und irgendwie, ja, das, ihr habt euch...
Da weiß ich nicht, ob sie das im Nachhinein gesagt hat.
Ah, ja, das der kann Zeit natürlich auch sein.
Keine Ahnung mehr, aber ich bin dann krank gewesen und hatte am nächsten Tag irgendwie mein Handy angemacht und dann hatte ich dann irgendwie meine Kündigung auf dem Handy gehabt. Und das war Mitte Februar in 2019. Ja. Da waren wir dann gerade irgendwie so seit knapp 3 Monaten zusammen gewesen. Mhm. Kathi und André haben schon gesagt, wir machen es nicht.
Ja.
Und dann standen wir irgendwie auf einmal beide da ohne Plan.
Ich habe dich angerufen oder du mich, also wir haben miteinander telefoniert und so, ey, hier, die Übernahme funktioniert nicht. Ich muss jetzt mit dem Dirk alleine arbeiten. Und der Dirk, der will und kann auch nicht mehr. Ne? Also dem ging es ja dann zum Schluss auch wirklich nicht mehr gut. Und du warst dann auch völlig fertig und hast gesagt, du weißt gar nicht, wie es weitergeht. Dann war ja dein Gedanke, ach, irgendwas Kleines zu machen in Kassel. Also zumindest war das eine Option oder ein Gedanke. Und einer von uns beiden wird sich hingesetzt haben und gesagt haben, so, du, dann lass doch unsere so stark gewachsene Beziehung auf ein nächstes Level heben nach 3 Monaten. Und du kommst nach Berlin, was du ja nie wolltest. Nee, Berlin war ja für dich ein absolutes rotes Tuch.
Was heißt rotes Tuch? Ich habe mich einfach wohlgefühlt zu Hause, ne?
Ja, ja.
Also ich hab mich in meiner Stadt wohlgefühlt. Ich habe einen guten Freundeskreis gehabt, so. Ich war mit meiner Familie fein. Ich war mit meiner Arbeit fein. Ich habe ja da gerade im Master auch noch studiert. Ich war mit allem fein, also ich hätte nicht weggemusst.
Ja.
Ne? Aber dann war ja halt das Ding gewesen, so was wäre aus unserer Beziehung geworden, hätte ich mir irgendwie in Kassel was aufgebaut. Und da hat mir dann halt auch irgendwie das Herz geblutet, dass wenn ich das nicht mache, dass ich halt meine Kunden und Kundinnen halt auch irgendwie stehen lasse. Mhm. Das heißt, ich habe meiner damaligen Kollegin, der Dani, die ja immer noch im Jenny Bees ist und mit der ich auch immer noch einen guten Kontakt habe, der habe ich dann gesagt, so, hey, wenn du Bock hast irgendwie, komm vorbei. Und ich zeig dir, wie ich das mit den Kunden und Kundinnen mache. Und das hat sie dann ja auch dankend angenommen. Und dann habe ich gesagt, ey, wenn ich jetzt gehe, egal wie blöd sich das jetzt für mich anfühlt, ich will das halt so gut wie möglich übergeben.
Ja.
Und da stand das ja dann, ich bin ja Freitag entlassen worden, irgendwie mit Kündigungsfrist 6 Wochen. Bin ja dann Samstag direkt nach Berlin gefahren. Wir haben ein Wochenende drüber geredet. Ich weiß noch, da war der Kleine auch noch da gewesen. Mhm. Der war da gerade 3 Jahre alt geworden. Ja. Ich wollte nie Kinder haben und dann haben wir halt darüber geredet und ein Wochenende später bin ich wiedergekommen und dann haben wir uns zusammen mit Dirk getroffen, haben alle zusammengesessen und haben irgendwie alle Punkte abgeklopft und dann gesagt so, ey komm, wir versuchen das jetzt.
Und dann fing an, dass wir uns hingesetzt haben, wirklich explizit mit den ersten Unterlagen und haben angefangen, einen Businessplan zu schreiben, zusammenzutragen. Erinnere ich mich noch, wie wir in Kassel in deinem WG-Zimmer am Schreibtisch am Fenster gesessen haben.
Ja, da haben wir noch alle Tische zusammengestellt, genau. Damit wir so ein Coworking-Space haben. Ja, und die Nora hat uns halt natürlich auch ganz großartig unterstützt, was den ganzen Finanzteil angeht. Und dann haben wir 7 Wochen lang den Businessplan geschrieben. Ich habe irgendwie, wie ich es gemacht habe, aber nebenbei meine Masterarbeit noch fertig geschrieben und abgegeben, damit ich da die Frist nicht verlängern muss.
Das war auch krass, ne? Also das war auch einfach wahnsinnig viel mentaler Belastungsstress, der dadurch noch gekommen ist. Und war aber trotzdem zum Schluss ja auch eine ganz lustige Situation, ne? Wie du das dann irgendwie, du bist ja dann noch zu deinem nicht Mentor, sondern
Professor
gegangen und hast gesagt, hey, wenn ich das jetzt so hier abgeben würde und wie sieht's dann aus? Ja, und als der dann gesagt hat, so, also wenn das so bleibt, dann kann das eigentlich, dann ist das durch und das schaffst du. Und dann ging es ja auch wirklich schnell so. Und dann ja auch auf den letzten Drücker mit Zug kriegen und noch in den Briefkasten schmeißen und wieder nach Berlin kommen. Und ja.
Ja, ich habe mich mit dem getroffen und er hat gesagt, ey, wenn du die 5 Punkte noch anpasst, holst du irgendwie noch 1,5 Notenpunkte raus. Dann bin ich mit dem ganzen Kladderadatsch unterm Arm damals in meine WG, habe das irgendwie runtergetippt, bin in den Copyshop gerannt, habe 3 Dinger da ausgedruckt, bin rüber in die Uni gerannt mit meinem gepackten Rucksack, hoch irgendwie an Stern, da irgendwie die Haltestelle bei uns an der Uni, mit der Bahn an den Bahnhof gefahren, raus aus der Bahn gerannt, Treppe runter. Der Bahnhof in Wilhelmshöhe sagen ja mal, dass das der schlimmste ICE-Bahnhof ist, den es gibt, weil alle Wege so unfassbar lang sind. Dann bin ich da die Treppen runtergerannt und mein ICE stand da schon und dann habe ich mich da irgendwie noch so reingeschmissen und bin losgefahren und war so, krass, Alter, ich habe meine Masterarbeit abgegeben. Ja. Und da hatte ich dir dann noch dich gefragt, ob du mich vom Bahnhof abholen kannst. Und dann hast du gesagt, oh, ich würde Essen machen. Und dann hatte ich mich ja noch am Bahnhof Lichtenberg verlaufen und dachte mir so, oh Mann, ey. Aber hat dann ja alles geklappt so. Und dann ja, bin ich Ende Mai, bin ich dann nach Berlin gezogen. Und dann haben wir ja hier noch einen Monat gehabt, wo wir irgendwie, keine Ahnung, Visitenkarten entworfen, das Buchungstool, die Webseite gebaut und was weiß ich nicht was. Und dann am 3.7.2019 standen wir dann das allererste Mal, gut, ich war ja als Guestspot vorher noch irgendwie zweimal da gewesen, standen wir dann das allererste Mal zusammen im Laden und haben dann versucht, uns an unsere unterschiedlichen Herangehensweisen irgendwie zu gewöhnen Und waren dann nach 5 Monaten ja auch so weit, dass wir gesagt haben, ey, wir können die Arbeit von 4 Leuten nicht mehr zu zweit machen. Und haben dann die ersten Minijobberinnen, Ilka und Marie, eingestellt.
Ja.
Und dann ist es langsam irgendwie entspannter geworden. Mhm. Gut, dann haben wir umgebaut.
Ja.
4 Wochen lang im Februar. Und dann kam der erste Lockdown. Ne?
Na, dazwischen hatten wir 10 Tage offen.
Und einen Wasserschaden.
Und einen Wasserschaden nach Umbau. Und dadurch 2 Tage zu. Das heißt, in den 10 Tagen, die wir hätten aufhaben können, war es auch nochmal.
Nee, waren insgesamt 10 Tage. Waren 10 Tage. Ja. Nee, die waren schon, abgezogen gewesen.
Ja, und, naja, dann war Lockdown.
Und dann war Lockdown. Und in dem haben wir dann ja auch irgendwie viele coole Sachen gemacht und so, ne? Und dann ist ja durch meine Verletzung an der Hand, ich würde sagen, da ging es dann so richtig los, dass es irgendwie so in die Richtung ging, was jetzt, wie man den Laden jetzt halt auch irgendwie kennt. Weil dann Izzy dazugekommen ist durch diesen unglaublich fantastischen Schicksalsschlag mit meiner Hand und diese Fügung des Universums, dass wir dann halt auf einmal 3 piercende Personen gewesen sind.
Ja.
Und da war ja Noah dann auch schon da gewesen und sollte das Piercen lernen. Und naja, kurze Zeit später kam dann irgendwie, ja, haben wir uns noch in der APP beworben. Dann waren wir irgendwie das 2. und 3. Mitglied in Deutschland von der amerikanischen Piercing-Organisation, der allergrößten. Ich das 1. weibliche Mitglied. Ja, und so haben wir dann, würde ich sagen, uns stetig immer Schmuckauswahl größer geworden und dann, was so die internen Strukturen anging, uns digital weiterentwickelt, Social Media.
Zwischendurch ja auch dann noch das 2. Studio.
Genau, das 2. Studio, genau, und dann die 1. Person, die wirklich Vollzeit im Büro gewesen ist, nachdem Kathi dann irgendwie für die Mails und die Buchhaltungsvorbereitung, ja. So ist
viel passiert.
So ist es dann geworden. Ja, das sind wir, würde ich sagen.
Ja. Und da sind so viele Sachen jetzt, ne? Allein jetzt in den letzten 2 Minuten noch aufgeploppt, über die so viel mehr noch erzählt werden kann.
Genau.
Freue mich richtig drauf.
Aber wir wollen ja nicht die ganze Zeit nur über uns reden, sondern wir wollen ja auch
natürlich
über andere Themen reden, auch wenn man natürlich ziemlich sicher im Podcast irgendwie von Folge zu Folge noch mehr über uns lernen wird, noch mehr über den Laden lernen wird, über das, was wir eigentlich wissen, wie wir arbeiten. Aber wir wollen ja nun natürlich auch nicht alles in der allerersten Folge rausknallen.
Natürlich,
ne?
Nicht. Deswegen dürfen alle Leute gespannt bleiben. Und wir lassen uns ja auch noch so ein bisschen überraschen von dem, was kommt. Aber
voll. Und uns auf jeden Fall super gerne halt auch Feedback geben, was cool war, was nicht so cool war. Wir haben jetzt auch ehrlich gesagt irgendwie vorher nicht 100 Podcasts gehört und uns die coolsten Sachen rausgeschrieben, sondern wir wollen irgendwie das so ein bisschen organisch machen und
auch authentischer und gar nicht irgendwie.
Ja, genau. Deswegen lasst uns gerne wissen, was ihr interessant fand, was ihr nicht interessant fand. Und dann hören wir uns hoffentlich dann bald wieder.
Ja.
Genau, wir werden es ankündigen. Danke für die Zeit, danke für das Gespräch.
Ich danke dir, ich danke euch.
Genau, danke. Danke an Steffen.
Schön.
Ja, war gut jetzt, oder? Reicht.